Und wette zuerst, gerade ich gehe dann auf Hochdeutsch, aber ich will zuerst noch ganz, ganz herzlich danken. Wir haben die Kollekte vom letzten Mal bekommen und haben gestaunet, meine Frau und ich, und wollen einfach ganz, ganz herzlich Danke sagen. Ja, aber ich mache Hochdeutsch weiter. Das glaube ich, das ist gut, wenn wir das so machen können. Ich möchte das Thema vom Aufblühen nochmals aufnehmen. Ich habe vor 2 Wochen vor allem darüber gesprochen, wie das ist, wenn Menschen in Berührung kommen mit Gott, wenn wir auch vielleicht nach einer Zeit, wo irgendetwas schwierig war und Gott uns neu berührt, wie wir aufblühen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass das so ist, dass wir in der Begegnung mit Gott und im Suchen, in der Zeit in seiner Gegenwart, wie wir da aufblühen können. Und ich möchte heute es etwas noch anders anschauen. Ich möchte, dass wir über das nachdenken, wie es denn ist, in der Gemeinschaft, wie eine Gemeinschaft, wie ein Team, wie eine Gemeinde aufblüht. Wir sind ja hier in der westlichen Welt sind wir sehr individuell geprägt. Da ist immer die Frage, wie ist es für mich, ich und mein Jesus? Und das ist auch sehr wichtig. Aber vor allem, wenn man in Afrika die Situation etwas sieht, dann sind Gemeinschaften einfach sehr, sehr wichtig. Also das Clan-Denken, dass die Familie spielt eine große Rolle. Und ich denke, da können wir ein bisschen was davon abschneiden. Und ich denke auch, das biblische Verständnis ist eigentlich so, dass die Gemeinschaft eben sehr, sehr wichtig ist. Also beides ist wichtig, würde ich sagen, natürlich. Es ist wichtig, dass wir uns persönlich für Jesus entscheiden. Aber es ist auch wichtig, dass wir dann zu einer neuen Familie gehören, dass wir dann miteinander unterwegs sind. Darum ist das Ziel nicht nur, dass jeder Einzelne aufblüht, sondern auch, dass wir gemeinsam aufblühen. In der Apostelgeschichte geht es ja um die Gemeinde. Und die Gemeinde ist auch Jesus sehr wichtig gewesen. Er hat das auch immer wieder betont. Er spricht von der Gemeinde als sein Leib. Ihm ist es wichtig, dass wir auch zusammen Leute sind, eine Gemeinschaft sind, die miteinander aufblühen. Und das eingeschaltet. Okay. Bin ich zurückgegangen? Okay. Es gibt im Kapitel 4 einen kurzen Vers, der das etwas beschreibt. Und zwar heißt es dort, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Hier geht es nicht um den Charakter eines Menschen, hier geht es um den Charakter einer Gemeinschaft. Und man kann es wahrscheinlich nicht in weniger Worten zusammenfassen, was es ist, wenn eine Gemeinschaft aufblüht, dass man sagt, sie sind ein Herz und eine Seele. Und das ist speziell, wenn man bedenkt, wie kurz nachdem die Gemeinde eigentlich entstanden ist, und das waren so viele Leute, es war eine große Schar, die hatten nicht allzu viel Zeit, so auf sich aufeinander einzustellen, einander kennenzulernen, und trotzdem war da ein Klima, eine Atmosphäre, die man beschreiben könnte oder die man damals beschrieben hat. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und jetzt bin ich lange genug im Dienst, in der Gemeinde, in Kirchen, mit Kleingruppen unterwegs, dass ich weiß, dass das längst nicht immer der Fall ist. Aber manchmal ist es einfach gut zu sagen, aber schön wäre es schon, oder wir kennen es vielleicht auch, Momente, wo wir sagen, das ist wirklich eine Stärke, dass wir sind uns so einig, wir sind zusammen miteinander unterwegs, aufblühen als Gemeinschaft. Und das zusammengefasst mit diesem Begriff, mit diesen Worten, wir sind ein Herz und eine Seele. Was hilft, dass das geschehen kann? Und wieder kann ich sagen, wie das letzte Mal, der direkte Eingriff führt meistens nicht zum Ziel. Also wenn ich zu Leuten sage, jetzt seid endlich ein Herz und eine Seele, wenn da Dinge nicht stimmen, das funktioniert so nicht, dann ist es wichtig vielleicht zu fragen, wie geschieht das denn? Und da möchte ich euch ein bisschen mitnehmen. Ich bin da vor nicht allzu langer Zeit auf einen Vers gestoßen, den hatte ich so gar nicht, irgendwie nicht gekannt oder war nicht auf meinem Radar in 2. Samuel 23. Und den möchte ich mit euch anschauen und von da dann weitergehen. 2. Samuel 23, ab Vers 3, da heißt es, der Gott Israels, der schützende Fels meines Volkes, hat zu mir gesprochen. Ein König, der gerecht regiert und Gott mit Ehrfurcht begegnet, gleicht der Morgensonne, die nach einem Regenschauer am wolkenlosen Himmel steht. Unter ihren warmen Strahlen sprießen Pflanzen aus der Erde hervor. Also hier haben wir das Aufblühen. Und es wird, David ist der, der spricht, er war König und er sagt, Aufblühen in einer Gemeinschaft hat etwas zu tun, wie der König regiert. Jetzt haben wir in der Gemeinde hoffentlich nicht allzu viele Könige, aber wir haben Leiter, und zwar von der Gemeinde zur Kleingruppe, für uns Missionsteams, bis in die Familie. Wir haben Leute, die Leitungsverantwortung tragen, und da wird uns etwas sehr Interessantes gesagt. Wenn das geschieht auf eine gewisse Art, dann hilft das, dass die Gemeinschaft aufblühen kann. Die Art und Weise, wie Leiter mit ihrem Team umgehen, hat einen Einfluss auf das Klima in der Gemeinschaft. Ich denke, das können wir eigentlich gut nachvollziehen. David war ein guter König, er war alles andere als perfekt, wie wir wissen, aber ihm waren zwei Dinge wichtig. Ihm war wichtig, wie er mit seinen Untergebenen, also wie er auf der horizontalen Ebene unterwegs war, und ihm war wichtig, wie er in der vertikalen, wie er in seiner Beziehung zu Gott stand. Auf der menschlichen Ebene war ihm wichtig, dass die Dinge gerecht zu und her gingen. Und zu Gott hin war ihm wichtig, dass er mit Ehrfurcht vor Gott unterwegs war, dass er Gott sein ließ, seinen Willen, seine Absichten, dass er die ernst nahm. Und wenn so geleitet wird, sagt er, dann ist das wie Regen, wie die Morgensonne, wie die gute Erde für Pflanzen, die dann gemeinsam miteinander aufblühen. Jesus hat das ja dann sogar noch einen Schritt weitergezogen und hat gesagt, wenn man diese beiden Ebenen anschaut, hat er gesagt, wenn wir diese Stelle anschauen, die Frage war, was ist das wichtigste Gebot? Und er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Jetzt ist das natürlich nicht nur für Leiter, das gilt uns allen. Das ist das, was Gott, wenn wir fragen, was ist das Wichtigste, die Antwort von Jesus, liebe Gott, und zwar mit all deiner Kraft, von ganzem Herzen, und liebe deinen Nächsten, deinen Mitmenschen. Also das gilt für uns alle. Aber weil Leiterschaft gerade in der Gemeinde nicht bedeutet, dass da jemand ist, der den anderen sagt, was sie zu tun haben und es selber nicht macht, sondern das heißt immer, man muss selber das auch ernst nehmen. Wenn wir wollen, dass andere tun, was wir sagen, können wir uns da nicht rausnehmen. Wir müssen selber tun. Und der Petrus hat das mal sehr schön gesagt, spielt euch nicht als Herren der Gemeinden auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Also hier einfach zu sagen, können wir sagen, zusammenfassend, Vorbilder helfen für ein gutes Klima, für ein Klima, in dem Gemeinschaften aufblühen. Vorbilder sind wichtig für Teams, für Gemeinschaften. Aber gehen wir zurück zu Apostelgeschichte 4, nochmals zu diesem Vers. Sie waren ein Herz und eine Seele. Da haben wir festgestellt, dass die Atmosphäre einer Gemeinschaft hat etwas zu tun mit guter Leiterschaft. Aber in der Apostelgeschichte geht es ja dann noch wie einen Schritt weiter. Da geht es nicht in erster Linie um menschliche Leiterschaft, sondern da geht es um die Leiterschaft, die von Jesus kommt. Er kommt zurück in seine Gemeinde durch seinen Heiligen Geist und er, der Herr der Gemeinde, leitet nun, ist nun der Leiter, er gibt die Richtung vor, er gibt das Ziel vor und er prägt die Gemeinschaft. Das ist das, was in der Apostelgeschichte so eindrücklich ist. Man kann Pfingsten, das ganze Ereignis, mit der die Apostelgeschichte ja dann beginnt, kann man ja in Beziehung setzen zu etwas, das weit, weit zurück in der Menschheitsgeschichte liegt, nämlich der Turmbau zu Babel. Dort hat es diese Geschichte wird eingeleitet mit dem Vers aus 1. Mose 11. Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Das war mal so, da hatten sie sich gut verstanden, alle sprachen dieselbe Sprache. Und die hatten damals die Idee, wir machen etwas, wir bauen eine riesige Stadt und einen gewaltigen Turm, weil wir sonst vielleicht nicht zusammenbleiben. Wir brauchen einen Ort der Identifikation und es heißt dann, auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt, wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Jetzt weiß ich, dass man mit dieser Geschichte dann oft sagt, das war diese Arroganz dieser Leute und Gott musste darum die Sprache verwirren. Aber ich möchte auf etwas anderes hinweisen. Ich finde es sehr interessant, Gott hat eine Feststellung gemacht dann über diese Leute, die sich hier zusammengetan haben, um etwas Großes zu tun. Und er sagt Folgendes dazu: Sie, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Ich finde das faszinierend. Hier spricht der Schöpfer von uns Menschen. Er weiß, wie er uns gemacht hat. Und er sagt, wenn eine Gruppe von Menschen sich eins ist, ein gemeinsames Ziel hat und sie sich gut verstehen, dann ist fast nichts mehr unmöglich. Ich könnte jetzt die Schweizer Nationalmannschaft als Vergleich dazu bringen. Ist nicht ganz untreffend. Die wissen, was sie zusammen wollen und man hat den Eindruck, es ist ein gutes Klima. Im Moment auf jeden Fall. Haben gut gespielt gestern. Das gilt eben nicht nur für Leute, die mit Gott unterwegs sind oder dass ihnen Gott wichtig ist, sondern wir als Menschen sind so gemacht, wenn wir gemeinsam ein Ziel haben, wenn wir uns verstehen, dann kann uns fast nichts zurückhalten. Und das gilt jetzt nicht nur eben allgemein, sondern das gilt ganz besonders auch, wenn wir als Nachfolger Jesu miteinander unterwegs sind. Wir haben sogar noch Vorteile. Jesus ist nicht nur gekommen, uns wieder in Verbindung zu bringen mit seinem Vater, sondern ist gekommen, dass auch unser Miteinander wieder gelingen kann. Er hat auch das mit seinem Werk für uns getan. Wir haben gute Voraussetzungen. Und Pfingsten ist ja eigentlich wie eine Umkehr vom Turmbau zu Babel. Dort war es Sprachverwirrung und an Pfingsten haben die Leute plötzlich die Botschaft Gottes in ihrer eigenen Sprache gehört. Der Heilige Geist hat sie befähigt, dass sie diese Botschaft ihnen mitteilen konnten. Die anwesenden Besucher waren erstaunt. Was geht denn hier ab? Wir hören ja diese Botschaft in unserer eigenen Sprache. Und etwas später kommt dann diese Stelle, die wir auch noch etwas anschauen möchten, in der Predigt von Petrus. Da sagt er, sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott, ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne, eure Töchter werden Propheten sein. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen und sie werden Propheten sein. Und dann kommen noch Verse über Zeichen und im Himmel, über das reden wir jetzt hier nicht, denn im Vers 21 heißt es dann, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Was hier anklingt, ist Gottes Großprojekt. Das ist Gottes Großprojekt für eine verwelkende Welt, für eine verwelkende Schöpfung. Gott hat einen Weg gefunden, wie er die Trennung, unser Abgeschnittensein von ihm wieder in Ordnung bringt, wieder zusammenfügt, was zusammengehört. Er sagt, dass er seinen Geist ausgießt. Es wird etwas ganz Neues geschehen, so wie es noch nie gegeben hat. Es werden Alte und Junge, nicht nur religiöse Eliten, Alte und Junge werden von ihm reden. Sogar die sozialen Unterschiede, Knechte, Mägde, werden seinen Geist bekommen, erhalten und seine Boten sein. Sprachrohre Gottes sein. Und es ist ein vertieftes Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Hier ist so ganz grob beschrieben etwas Neues, das Gott tut. Und auf was ich vor allem hinaus will, ist dieser letzte Satz. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Vielleicht haut euch das nicht vom Sockel, aber das ist etwas ganz Gewaltiges, was hier steht. Weil Vergebung ist keine Kleinigkeit. Wenn wir im Gespräch sind, wenn man mit Muslimen, also in meiner Erfahrung mit Muslimen, über Vergebung spricht, sagen sie im Allgemeinen, Vergebung ist vor Gott doch kein Problem. Gott ist allmächtig, er kann alles vergeben, ist kein Problem. In der biblischen Sicht ist Vergebung ein Riesenthema. Es ging nicht, Gott konnte es nicht anders lösen als durch das Kreuz. Er konnte nicht einfach sagen, es ist okay. Das ist viel zu kompliziert, wenn Gott einfach sagt, Böses ist gut. Das geht so nicht. Es musste das Kreuz sein. Es musste jemand diese Schuld auf sich nehmen und aus der Welt schaffen, damit Vergebung möglich ist. Damit es möglich ist, dass es einen Ort gibt, wo man einfach den Namen des Herrn anrufen kann und gerettet wird. Das ist keine Kleinigkeit, das ist etwas Unglaubliches. Die Engel hatten bei der Geburt von Jesus Folgendes, oder der Engel zu Josef Folgendes gesagt, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dazu ist Jesus gekommen, das ist das Kernstück, das ist sein großes Werk, größer als der Turmbau zu Babel. Das ist das große Ereignis, das Jesus vollbracht hat und das jetzt in dieser Welt es möglich macht, dass es Orte, dass es Zeiten gibt, dass der Heilige Geist ein Klima schaffen kann, wo es einfach genügt, den Namen des Herrn anzurufen, um gerettet zu werden. Jesus selber hat auch seinen Dienst in diesem Zusammenhang gesehen. Er hat Jesaja zitiert und gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dieses Gnadenjahr, diese besondere Zeit, die ist heute immer noch. Da sind wir immer noch drin. Wir sind in dieser Gnadenzeit. Aber dass Leute das auch sehen, dass sie Rettung nötig haben, das ist uns in unseren Breitengraden ja ein Stück weit abhanden gekommen. Wieso brauche ich Rettung? Wieso brauche ich Gott? Aber wenn der Heilige Geist diesen Raum schafft, dieses Klima schafft, dann wird es plötzlich etwas unglaublich Kostbares sagen zu können. Ich muss ihn nur anrufen und dann hört er mich. Wir erleben gerade da in Westafrika etwas, das ich so noch nie erlebt habe, eine Offenheit bei einem islamischen Volk, das eigentlich sehr, sehr verschlossen ist, aber jetzt Einzelne beginnen plötzlich zu erfassen, was das eigentlich heißt. Ich habe einen, wie soll ich ihn nennen? Ich sage jeweils, es ist wie mein Timotheus, ein junger Mann, mit dem ich sehr jüngerschaftsmäßig sehr eng unterwegs bin. Und in seinen Dörfern, es gibt jetzt einige Familien, die sich jetzt Jesus-Nachfolger nennen. Und da hat ihn eine alte Frau angerufen und hat gesagt, hey Tim, sage ich, was ist das für eine Nachricht? Was ist das für ein Weg, dieser Jesus-Weg, von dem die Leute hier jetzt reden? Ist das etwas Neues? Und er hat gesagt, eigentlich hat es das schon vor dem Islam gegeben. Und dann hat sie gesagt, aber das habe ich noch nie gehört, dass Gott einen Retter uns schickt, dass Gott seinen Sohn, ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat, das ist noch schwierig, aber dass er einen Retter schickt, der mich, der uns von unseren Sünden befreit. Das ist etwas sehr, sehr Kostbares. Und das Starke daran ist, dass Gott die Initiative ergriffen hat. Er hat nicht nur gesagt, erfüllt diese Gebete, macht diese Pilgerreise, macht das, sondern er hat seinen Sohn geschickt, um uns zu erlösen, um uns zu retten von unserer eigenen Schuld. Und das Faszinierende finde ich dabei, dass er bei diesem großen Projekt, eben viel größer als der Turmbau zu Babel, dass er bei diesem großen Projekt die von ihm gerettet werden, mit hineinnehmen will und uns eine Rolle dabei gibt. Ich finde das sehr faszinierend, ihr kennt das auch in der Apostelgeschichte, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Erde, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Zeugen sein, bezeugen, was Gott für uns getan hat. Ich bin überzeugt, ein Herz und eine Seele sind wir dann, oder können wir unterwegs sein dazu, wenn wir ein großes Ziel vor Augen haben. Und dieses große Ziel ist immer noch, dass diese Botschaft einfach bekannt gemacht wird, einfach in diese Welt hineinkommt. Und ich sage jetzt nicht damit, dass jeder muss jetzt Missionar oder Pastor oder Vollzeiter oder was immer werden. Wir müssen dieses Bild, dieses Ziel vor Augen halten, da wo wir sind, in unserem ganz praktischen, alltäglichen Leben. Einfach vor Augen halten, letztlich geht es darum, das ist eine Frage der, ja, was soll ich sagen, sogar unserer eigenen Bestimmung als Gemeinde, als Einzelne. Wie das sich praktisch auswirkt, wie das eine Gemeinschaft dann ausprägt, wie das eine Kirche dann auslebt, das ist im Detail wieder etwas anderes. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir dieses große Ziel, es hat etwas mit Daseinsberechtigung zu tun. Wozu ist die Gemeinde in dieser Welt? Warum nimmt uns Jesus nicht gleich weg, wenn wir zum Glauben kommen? Ich glaube, wir dürfen das Leben voll genießen, wir dürfen alles Schöne hier genießen, aber immer im Wissen, wir sind da, damit Leute in unserem Umfeld etwas sehen von dem, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Dass wo immer wir sind, das vor Augen halten, dass das unser großes Ziel ist. Und dann, glaube ich, hilft er uns, der Heilige Geist hilft uns dabei. Und er hilft uns auch, wenn wir das große Ziel vor Augen haben, dass wir uns untereinander verstehen. Das ist ja die andere Seite, das ist der andere Punkt. Die hatten ein Ziel und die haben sich gut verstanden. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir eins sein können, dass wir einig sind über dem, was jetzt dran ist. Eben auch im Detail vielleicht, was man jetzt als Projekt anstößt oder was wir zusammen tun. Er hilft uns, dass wir da eins sein können. Und es ist mehr als dieselbe Sprache, oder? Man kann auch dieselbe Sprache reden und trotzdem sich missverstehen. Es geht um eine tiefgründigere Gemeinschaft. Ich mag die Idee der Frequenz. Manchmal merken wir, dass wir mit Leuten einfach dieselbe Frequenz haben. Man muss gar nicht immer mit ihnen zusammen zu sein. Und manchmal sagen wir dieselben Dinge und es stimmt irgendwie nicht. Es stimmt nicht. Ich glaube, Gott möchte uns durch seinen Geist helfen, immer mehr in Einklang zu kommen mit seiner Frequenz. Und seine Frequenz ist der Herzschlag Gottes. Der Herzschlag Gottes ist für eine Welt, die ohne ihn verloren ist. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist sein Herzschlag. Und wenn wir uns auf dieses Ziel ausrichten und uns von ihm leiten lassen, was das jetzt im Konkreten heißt, wie es ausgeprägt ist in der Situation, wo wir sind, dann wird er uns helfen, dass wir uns einig sind. Diese Einheit ist etwas so Kostbares und so schwierig machbar von außen oder mit direktem Eingriff. Ich möchte abschließen. Nochmal hier zurück. Wenn eine Gemeinschaft aufblüht, dann zeigt sich das, dass sie in die Richtung von ein Herz und eine Seele geht. Und eben, ich habe es gesagt, ich bin lange genug unterwegs, auch im christlichen Dienst, auch mit ins Missionsteams. Man weiß, dass der Hauptgrund, warum Missionare frühzeitig zurückkommen, sind zwischenmenschliche Probleme. Man sagt es dann meistens nicht so. Es gibt ja, man kann es anders begründen. Aber wir wissen, das Miteinander ist manchmal schwierig. Und ich kann sagen, es hilft sehr, wenn man sich bewusst sieht, wir sind an etwas Größerem dran. Ich kenne Momente, wo ich den Eindruck hatte, man hat etwas entschieden, man will etwas machen, uns hat man nicht gefragt, was macht man dann? Sage ich dann, ja, da mache ich nicht mit, du hast mich nicht gefragt. Oder sage ich, es geht um etwas Größeres, es geht jetzt nicht um mich, es geht jetzt nicht um meine Befindlichkeit, sondern es geht um diese große Sache. Und um dieser großen Sache willen müssen wir manchmal zurückstecken. Und dann, glaube ich, gibt es da die ganz vielen kleinen Schritte, einander annehmen, vergeben, all das ist immer ganz, ganz wichtig in unserem Miteinander, damit wir nicht wieder irgendwo den Blick verlieren, dass wir den Blick gerichtet halten auf das, was Gott am Herzen liegt und dann sagen, darum sind wir sind an etwas Größerem dran. Ich glaube, es hilft, wenn wir einfach diese Überzeugung behalten, dass wir an dem Großen dran sind. Für mich selber, ich war als Junge, erinnere ich mich, dass ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich möchte mal Missionar werden. Und dann hat sie mich so angeschaut und hat gesagt, dazu brauchst du dann aber einen Ruf. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Was heißt denn das? Und viel später hat mich jemand an einen Missionskongress geschickt, eher widerwillig, bin ich da hingegangen. Und ich habe zugehört und mich hat das so getroffen, dass Jesus am Schluss seines Lebens anscheinend nur noch etwas den Jüngern sagen wollte. In allen Evangelien und in der Apostelgeschichte heißt es, bringt diese Botschaft in die ganze Welt. Und ich hatte damals nicht das Gefühl, dass ich selber gehen müsste. Ich habe gedacht, das kann ich gar nicht, das braucht andere dafür. Aber ich habe mir gesagt, das muss wichtig sein in meinem Leben. Und ich glaube, das müssen wir einfach sagen, das Größere, für das Jesus gekommen ist, muss wichtig sein in unserem Leben. Und dann wird er uns zeigen, wo er uns einen Platz dafür geben möchte. Also, darum, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Amen.